in der Oase. Es ist schon interessant. Die letzte Monat habe ich sehr wenig gepredigt. Da haben andere gepredigt aus der Oase. Wir hatten diese Serie, was ist dein Vers? Was wird wohl dein Vers sein? Und wir haben sehr schöne Predigten, Vorträge haben wir gehört von verschiedenen Leuten. Am 24. dieser Monat fliegen wir mit einer Gruppe von 15 Leuten nach Südafrika. Wir freuen uns so schon sehr darauf, aber dann bin ich wieder nicht da, dann wird David Ramaya wird predigen, die Woche darauf wird Dale Penner predigen. Und genau, so heute ist der einzige Tag, dass ich über diese Kultur sprechen kann. Und es ist aber sehr wichtig. Es geht um Risiko und Glaube. Und bevor wir in das Thema hineinkommen, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir ohne Hoffnung keinen Glauben haben können. Hoffnung ist quasi die Grundlage, worauf wir Glauben aufbauen können. Und manchmal höre ich, dass Leute sagen, ja, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Oder ich glaube, dass es morgen nicht regnen wird. Aber das ist kein, das ist eher ein Wunsch. Es ist nicht so sehr die christliche Hoffnung, worüber wir eigentlich hier sprechen. Aber Hoffnung ist eine Art Gewissheit im Herzen, dass es gut kommt. Eine Gewissheit, dass alles gut wird. Und jeder Christ soll verwurzelt sein in dieser Hoffnung. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und manchmal, wenn wir in oder durch schwere Zeiten gehen und wir merken, es tobt hier und dort und wir sehen Ende des Tunnels nicht mehr und wir fragen, warum und wieso und wo geht es hin und wofür die Reise hin und werde ich es überhaupt noch schaffen und ich gehe durch eine Midlife-Krise oder durch verschiedene Zeiten und ich bin, und in solchen Momenten soll die christliche Hoffnung, die wir im Herzen tragen, eigentlich der Anker sein, dass wir festhalten, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und manche von uns sollen uns das heute nochmal die Frage stellen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und die Antwort ist niemand. Was ihr euch wundert. Ich merke, dass ich nicht immer Glaube im Herzen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt auch Raum zum Zweifeln. Und es gibt manchmal Situationen, dass ich kein Glaube im Herzen trage für eine bestimmte Situation. Da kommen Leute auf mich zu und fragen mich, Vincent, kannst du für mich beten? Und vielleicht, ich bin krank, kannst du für mich beten, dass ich gesund werde? Ich habe einen Geldmangel, kannst du für mich beten, dass ich das Lotto gewinne? Oder nein, dass ich irgendwie an Geld komme, dass ich habe dieses oder jenes, ich habe irgendwie eine Not und kannst du für mich beten? Und dann bete ich für die Person, die vor mir steht. Aber es ist nicht immer ein Glaubensgebet. Und guck mich nicht so an, weil ich weiß, dass eure Gebete auch nicht immer Glaubensgebete sind. Es sind manchmal Hoffnungsgebete. Und Hoffnungsgebete sind nicht irgendwie zweitrangig. Aber es zeigt nur, dass in dem Moment der Glaube, den wir brauchen, vielleicht noch nicht da ist. Aber wir haben eine Hoffnung. Und aus der Hoffnung heraus beten wir. Und manchmal merke ich fange in Hoffnung an und ich ende im Glauben. Während ich am Beten bin, merke ich, dass etwas passiert und ich plötzlich Glaube empfange und ich weiß, ja, es wird geschehen. Es gibt auch Momente, dass ich einfach so eine Gewissheit im Herzen trage, So wird es sein. Es kann einfach nicht anders gehen. So ein Glaube im Herzen. Und wir brauchen Glaube. Aber der Weg dorthin ist durch die Hoffnung. In Hebräer 11, Vers 1, da steht, Glaube ist der, vielleicht können wir es kurz lesen. Hebräer 12, Entschuldigung, ja genau, 11, Vers 1. Glaube aber ist der Verwirklichung dessen, was man hofft. So, es ist die Verwirklichung von das, was man hofft. Es ist die Verwirklichung der Hoffnung. So soll die Hoffnung erst da sein. Und das, was wir hoffen, das wird zum Glauben, wenn es sich verwirklicht. Die Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und um diesen Schritt von Hoffnung zu Glaube zu machen, brauchen wir Mut. Und sollen wir Risiko eingehen. Und darum geht es heute Morgen. Heute Morgen geht es um Risiko und Glauben. Und ich rede nicht von einem von irgendwie Risiko, das ungegründet ist, dass einfach, es gibt manche Leute, die machen törichte Entscheidungen, die machen dumme Entscheidungen, und darum geht es heute Morgen nicht. Aber es geht um diesen Schritt, um das, was wir hoffen, auch tatsächlich zu verwirklichen, um das auch tatsächlich zu sehen. Und das ist der Schritt der Risiko. Und wir sollen Risikos eingehen. Wir sollen ein angstfreies Christentum entwickeln in der Gemeinde. Und deswegen ist es ein Wert, den wir in unserer Gemeinde hochhalten wollen. Wir wollen sehen, dass wir risikofreudig werden, wenn es um Hoffnung geht. Dass wir risikofreudig werden, wenn es um die Hoffnung, die wir in Christus haben, geht. Ich möchte einige Beispiele erwähnen. Wir sollen Risiko eingehen beim Evangelisation, beim Evangelisieren. Es gibt manche Leute, die sind so geborene Evangelisten, die haben keine Angst oder keine Scheu, um mit Leuten zu sprechen, die, wenn eine Person lebt, wird er angesprochen. Ja? So nach dem Stil, wie steht's mit dein Heil? Ja? Vielleicht jetzt ein bisschen anders gesagt, aber so nach dem Stil, bist du gläubig, hast du Jesus schon kennengelernt und wie steht's mit dein... Und, also es gibt manche Leute, die sind... Ich bin nicht so ein Typ. Aber ich weiß, dass Jesus uns ein Gebot gegeben hat. Er hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und erzählt und mache zu Jüngern alle. So, wir haben ein Missionsbefehl. Und dieser Missionsbefehl ist der Grund, dass ich heute Morgen hier bin. Wir waren früher, wir haben in Suriname gewohnt, aber Gott hat uns berufen, um nach Deutschland zu kommen, um hier in Deutschland sein Evangelium, seine gute Botschaft weiterzugeben. Und vielleicht ruft Gott dich nicht irgendwie ganz weit weg, aber er ruft jede einzelne von uns, um alle Nationen, alle ethnische Gruppen zu Jünger Jesu zu machen. Das ist der Auftrag. Und wie kommt es zur Erfüllung da? Und da sollen wir Risiko eingehen. Es ist die Hoffnung, die wir in uns tragen. Ich weiß, dass jeder, der Jesus Christus aufgenommen hat, hat einen Wunsch, dass seine Familie, dass seine Mitmenschen zu Jesus finden, dass sie gläubig werden, dass sie die Freude und den Frieden, die sie selbst erlebt haben, dass der Ehemann, Ehefrau, ein Partner, ein Kind, Enkelkind, dass die es auch erleben, oder? Und das, was da drin ist, das ist die Hoffnung und irgendwie muss es zu Tatsache werden. Und dafür sollen wir ein Risiko eingehen. Ich weiß, als ich jung war, ich glaube 16 Jahre alt, ich bin mit 14 zum Glauben gekommen und ich wollte irgendwie Jesus bekannt machen, aber ich habe mich nicht getraut. Weißt du, ich habe gedacht, so in der Schule, was soll ich da tun? Soll ich einfach aufstehen und sagen, hallo, hier, ich bin Christ und jede von euch, so, und dann predige ich so 20 Minuten? Nein, so etwas würde ich sicherlich nicht machen. Aber was ich dann getan habe, ich habe so nachgedacht, wie kann ich irgendwie meinen Glauben bekannt machen? Und es gab diese Sticker damals. Und dann habe ich auf meinen Schulranzen einen großen Sticker. Das war so eine gelb leuchtende Sticker. Und da stand drauf, neues Leben in Jesus Christus. Auf Englisch, new life in Jesus. Und das habe ich so auf meinen Schulranzen geklebt. Und so ab in die Schule. Da kommen automatisch Gespräche. Was ist das denn? Und was bedeutet das? Und, also, und Leute die, es haben gefragt. Und dann konnte ich Antwort geben. Ich hab ein Risiko, bin ein Risiko eingegangen, weil ich etwas erreichen wollte. Und so sollen wir schauen in dem Bereich von Evangelisation, wie wir Risiko eingehen können. Ein anderer Bereich, das für uns als Gemeinde sehr wichtig ist, ist, wir sollen eine Kultur der Einladung sollen wir entwickeln. Was will ich damit sagen? Wir sollen Menschen mitbringen, um die gute Nachricht zu hören. Wenn du nicht so ein Typ bist, der so evangelisiert, so wie ich das am Anfang gesagt habe, dann sollen wir schauen nach anderen Wegen. Es gibt andere Wege in der Bibel. Beim Alpha-Kurs erwähnen, haben wir so ein Teil, wo wir das erwähnen. Und das ist der Dienst der Zubringer oder der Zubringerdienst. Und dazu lesen wir eine Bibelstelle in Johannes 1, Vers 42. Da steht, dann brachte er, und das ist Andreas, ihn zu Jesus. Er brachte seinen Bruder Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus oder Fels. Der Andreas hat etwas getan. Andreas hat Jesus begegnet. Und als er Jesus begegnet, merkt er, die ganze Welt soll Jesus begegnen. Das, was er in seinem Leben erlebt hat, wollte er an alle. Aber er war nicht der geborene Evangelist. So, er ist nicht hingegangen und hat zu Petrus gepredigt und hat gesagt, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Nein, er hat gesagt, Andreas, hast du heute Morgen etwas vor? Nö. Kannst du kurz mit mir mitkommen? Und er hat Andreas mitgenommen oder mitgebracht und er brachte ihm zu Jesus. Diese Worte. Dann brachte er ihn zu Jesus. Er hat ihn einfach dahin geschleppt. Und als er Jesus begegnet und Jesus dann über ihm sagt, dass er kein Kephas, dass er Kephas ist, aber dass er Petrus werden wird und so, fängt ein ganz neues Kapitel im Leben von Petrus an und der Rest ist Geschichte. Kennt ihr die Geschichte von Albert McMacken? Die Alpha-Leute, die kennen es eigentlich. Albert McMacken war ein Farmer oder ein junger Mann in Amerika und er war eigentlich nicht so ganz bekannt. Aber er hat einen Freund, er ist selbst zum Glauben gekommen und hat einen Freund und er wollte diesen Freund einfach, dass dieser Freund Jesus auch kennenlernt. Und dann geht er ein Risiko ein. Er lädt seinen Freund ein. Und irgendwie war sein Freund nicht so interessiert, er hat mehr Mädels im Kopf und so. Und dann hatte er eine Idee, er hatte so einen Traktor. Und dann hat er gesagt, wenn du mit mir mitkommst, dann darfst du den Traktor quasi von hier bis zu diesem Gottesdienst fahren. Und das fand er toll. So dieser junge William, er steigt ein und ging mit ihm mit. Und so hat er seinen Freund mitgenommen in diese Veranstaltung, es war so eine Zeltevangelisation. Während dieser Zeltevangelisation sitzt der William so und hört sich das an, und guckt natürlich erst, ob da hübsche Mädels da sind und so weiter und so fort, aber irgendwann spricht die Botschaft ihm auch an und er gibt sein Leben Jesus. Und dieser junge Mann in 1943 kommt zum Glauben. Und sein Name ist William Graham oder Billy Graham, so wie die Welt ihn kennt. Billy Graham, der größte Evangelist eigentlich in unserer Zeit. Ich war einmal in Amsterdam und da hat er das Evangelium an 1 Million Menschen gleichzeitig gepredigt. Aber wer ist Albert McMacken? Aber es war ein junger Mann, der Glaube hatte, der ein Risiko eingegangen ist. Und der Rest ist Geschichte. Vielleicht ist diese Person, die du einladen möchtest, der nächste Billy Graham. Wir wissen es nicht. Das wusste Albert McMacken auch nicht. Aber darum geht es eigentlich auch nicht. Es geht darum, um ein Risiko einzugehen, um Glauben zu haben für den nächsten Schritt. Versteht ihr das? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in unserer Gemeinde eine Kultur haben sollen, wo wir Leute einladen. Wenn du, dass Menschen, wenn sie hier in der Oase kommen, dass sie sich willkommen und geschätzt fühlen. Dass wir eine Farbe entwickeln in der Oase, das einladend ist, das attraktiv ist. Ich habe am Wochenende habe ich gepredigt in Holland, in die Niederlande, in Enter. Und da ging es um eine gesunde Gemeinde. Und ein meiner Punkte war, ich habe das Beispiel genommen von einem Baby. Wenn ein Baby geboren wird, dann gibt es so diese Abgasscore und dann wird das Baby dann untersucht. Und einer der Punkte, von dieser Sache, wonach geschaut wird, ist die Farbe des Kindes. Ob es blau ist oder ob es rossig ist, weiß ich, ob es rosa ist oder. Und dann wird geguckt und die Farbe ist sehr entscheidend in so, ob das Kind gesund ist. Okay, was für Farbe hat unsere Gemeinde? Wenn Leute zum ersten Mal in der Oase kommen, was sehen die? Sehen die eine einladende Gruppe von Leuten, die begeistert sind von Jesus, oder sehen sie nur säure Gesichter? Oder Leute, die so mit ihren Problemen beschäftigt sind, dass sie überhaupt keinen Blick haben für andere? Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wenn wir Sonntag zusammenkommen, dass wir, natürlich kommen wir auch für uns, aber wir kommen auch für Gott und wir kommen auch für die anderen, die dazukommen. Und eine einladende Gemeinde, eine Kultur der Einladung soll da sein. Risiko in dem Bereich Weissagen. Da steht in der Bibel, dass wir weissagen werden in den Maß unseres Glaubens. In Römer 12 steht das. Risiko in den Maß unseres Glaubens. Okay. Weissagung ist eine der Geistesgaben, die wir in der Bibel sehen. Und ich weiß, als junger Christ wollte ich weissagen. Ich wollte auch eine dieser Geistesgaben haben und wollte weissagen. Aber die Frage ist, wie macht man das? Und auch dort geht es darum, dass wir ein Risiko eingehen. Manchmal gibt Gott uns etwas. Wir empfangen einen Gedanke, wir empfangen ein Wort. Und die Frage ist, was machen wir damit? Und ich weiß, das erste Mal, als ich da in einem, das war kein Gottesdienst, aber es war so ein Hauskreis, war ich da. Und plötzlich so kommt ein Gedanke und ich wusste, dass es ein Gedanke von Gott war und dass ich es weitergeben sollte. Und mein Herz hat angefangen zu schlagen und ich habe gedacht, oh nein. Und wenn ich das sage und es ist nicht von Gott, dann blamiere ich mich. Und so fing es an. Die Hoffnung ist da, aber um in den Glauben hineinzukommen, ist es wichtig, dass wir manchmal diesen Risikoschritt gehen. Dass wir den Schritt im Glauben gehen. Wenn ich meine Angst nicht überwunden hätte und es ausgesprochen hätte, hätte ich nie geweissagt. Hätte ich nie die Worte gesagt, die Gott für diese andere Person hatte und die Person so ermutigt haben. Ich habe einige Male erlebt, dass Gott mir solche spezifische Worte gegeben hat. Und sie kamen nur als eine Gedanke vorbei. so ein flüchtiger Gedanke. Und ich habe fast es so, nein, ach, das bin ich vielleicht, ich sage es einfach nicht weiter. Aber bin trotzdem gehorsam gewesen und bin dann hingegangen und habe es gesagt an die Person. Und dann hat sich herausgestellt, wie tiefgreifend und wie genau dieses Wort war, dass ich total perplex stand. Risiko eingehen, auch zum Weissagen. Risiko beim Gebet um Heilung. Wer hat schon für jemanden gebetet, dass er geheilt wird? Wer hat schon mal erlebt, dass die Person nicht geheilt worden ist? Was machen wir jetzt? Gehen wir noch weiter oder sagen wir, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert? Oder? Nein. Weil wenn wir das tun, dann werden wir es auch nie erleben. Und wir können unsere Erfahrung den Maßstab machen, oder wir können die Hoffnung unseren Maßstab machen. Die christliche Hoffnung. Was ist meine Hoffnung? Ich weiß, dass Gott heilt. Ich weiß, die Bibel sagt, sein Striemen ist uns Heilung geworden. Ich weiß, dass das Wunder geschehen. Ich habe es in der Bibel gelesen. Und dann habe ich es einige Male miterlebt. Und jetzt kommt meine Erfahrung dazu und meine Erfahrung ist in erster Linie eine negative Erfahrung, weil ich tue etwas und da passiert nichts. Ich gehe einen Schritt im Glauben und es passiert nichts. Und die Frage ist, was tue ich das nächste Mal? Ein großer Prediger, er hat mal gesagt, wenn wir für Kranke beten wollen, dass sie geheilt werden sollen, dann müssen wir das direkt verknüpfen mit Niederlage. Dann müssen wir direkt in Betracht ziehen, dass wir auch für Leute beten werden und sie werden nicht geheilt werden. Und wenn du damit nicht mit, wenn du mit dieser Spannung nicht umgehen kannst, dann kannst du direkt aufhören. Aber je mehr wir für Kranke beten und je mehr wir immer wieder einen Schritt im Glauben gehen, und gestern habe ich gesehen, dass es nicht funktioniert hat, aber die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung ist, Jesus heilt. Das ist die Hoffnung. So, meine Erfahrung sagt etwas anderes, aber ich gehe auf die Hoffnung und bete noch einmal. Auch wenn dann nichts passiert, kein Problem, noch einmal. Ihr kennt den Beispiel von Babys, die anfangen zu laufen. Wenn die Erfahrung von ein Baby, das gerade anfängt zu laufen, fällt, glaube ich, 1000 Mal, hat man so berechnet. So im Leben eines Kindes fällt es 1000 Mal, bevor es richtig so ohne Probleme laufen kann. Okay, stellt euch mal vor, das Kind steht auf und sagt, ich werde laufen und geht und fällt. Okay, erste Erfahrung. Dann noch einmal. Und noch einmal. Und nach 5 Mal sagt das Kind, es hat keinen Zweck. Ich bin nicht berufen zum Laufen. Das ist nicht meine Gabe. Ich bleibe einfach hier beim Krabbeln. Nein, ein Kind hat Hoffnung. Und die Hoffnung ist, ich werde laufen. Und das Kind fährt und es steht wieder auf. Und die Hoffnung bleibt. Ich werde laufen. Und das ist dieses Risiko. Jedes Mal muss es aufstehen und nochmal ein Risiko eingehen. Und mit der vielleicht Gewissheit, dass es wieder fallen wird. Aber das Kind steht trotzdem wieder auf. Und das sollen wir in allen Bereichen. Ich habe über Heilung gesprochen. Ich habe über Weissagen gesprochen. Ich habe über Evangelisation. Aber egal, was für Situation du drinsteckst, sei es in einer Ehekrise, sei es in einer finanziellen Situation, sei es egal, was deine Situation ist, wir sollen aufstehen und nochmal gehen. Ich möchte eine Sache ansprechen und das ist Risiko beim Bereich von neuen Räumlichkeiten. Und da will ich ein bisschen aus der Nähtasche plaudern? Nähkästchen. Ja, genau. Okay. Der Grund, dass wir heute hier sind in Rot, ist ein kleiner Glaubensschritt, den wir getan haben. Am Ende, letztes Jahr, habe ich erfahren, dass wir irgendwie Schritte gehen sollen. Wir beten schon lange für neue Räumlichkeiten und wir haben nach verschiedenen Möglichkeiten geschaut. Wir haben geschaut nach neue Räumlichkeiten kaufen, neue Räumlichkeiten mieten, neue Räumlichkeiten bauen und haben da verschiedene Sachen angeschaut. Manchmal sind wir mit der ganzen Gemeinde zu Gebäuden gegangen. Wir haben dafür gebetet. Wir haben wirklich gefragt, Herr, du siehst unsere Situation. Die Räumlichkeiten in der Kirchstraße, die sind zu klein geworden. Und irgendwie, wir brauchen andere Räumlichkeiten. Wer glaubt, dass Gott uns neue Räumlichkeiten geben möchte? So, ich auch. Warum dauert es dann so lange? Was ist das Problem, dass es nicht passiert? Und ich bin wirklich nicht pingelig. Es kann auch mieten sein, es muss nicht kaufen sein, es muss nicht bauen sein, es muss irgendwie neue Räumlichkeiten sein. Aber dann schauen wir uns in Kastellauen und Umgebung schauen wir uns um und das passt dann nicht und das passt und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gedacht, wir sollen einen Glaubensschritt sollen wir gehen, um irgendwie aus unseren Räumlichkeiten herauszugehen. Und das ist der Grund, dass wir das hier jetzt tun. Wo wir gesagt haben, und das war, was ich empfunden habe. Ich habe empfunden, dass wenn wir einen Schritt gehen, dass Gott sich dazu stellen wird. Es ist viel mehr Aufwand. Wir müssen jetzt jedes Mal aufbauen, abbauen. Und wir schauen, okay, Herr, hast du dich dazu gestellt? Was wird als nächstes geschehen? Okay, da ist eine Sache, dass ich einfach mit uns als Gemeinde irgendwie besprechen möchte. Und das ist, wir haben Räumlichkeiten damals von der Stadt, von Kastellaun, hat uns ein Grundstück zugewiesen, haben wir ein Grundstück zugewiesen bekommen. Sie haben gesagt, wir können das kaufen für 25 Euro, die Quadratmeter, glaube ich, war das ungefähr. Und es ist so im Industriegebiet von Kastellaun. Und da sind wir mit einigen Leuten dahin gegangen, haben das angeschaut. Und das war auch die Gedanke, die wir hatten. Jetzt sollen wir einen Glaubensschritt machen und dieses Grundstück kaufen. Und dann schauen, was Gott weiter tut. Okay. Jetzt ist die Situation folgendes. Es gibt der Grundstück in Kastellaun wird verläufig noch nicht verkauft oder ist noch nicht erschlossen. Und deswegen kommen wir auch noch nicht dran. Dann habe ich mit der Bürgermeister hier in Rot gesprochen. Und er hat gesagt, ja, wir haben auch Grundstücke, die wir verkaufen. Es ist auch da im Industriegebiet. Wollt ihr die nicht von uns kaufen? Und ich habe gesagt, nein, brauchen wir nicht, weil wir haben schon eine Zusage von Kastellaun. Wir werden das anschauen. Und er sagt, wo ist es denn? Ich sage, ja, da oben im Industriegebiet. Und er sagt, oh, das ist da, wo unsere Grundstücke auch sind. Aber Kastellaun braucht Rot, braucht uns, um die zu erschließen. Und so werden sie sicherlich nicht an euch den Preis geben können, den sie euch versprochen haben, weil wenn sie uns brauchen, um das zu erschließen, soll es wenigstens der Preis sein, den wir haben. Und das ist 35 Euro die Quadratmeter. Also nicht 25, aber 35 Euro die Quadratmeter. So wir reden einfach. Ne? So, wir haben nichts. Und ich sage, ja, aber... Und dann... So zwei Wochen danach haben wir wieder miteinander gesprochen und dann sagt er, wir haben jetzt, einige Grundstücke sind jetzt verkauft worden, es ist jetzt erschlossen und wir haben noch ein Grundstück, das wir verkaufen. Und das ist ein Grundstück von 3000 Quadratmeter, wollt ihr es nicht haben? Und ich habe ihm wieder gesagt, nein, wir gucken eigentlich nach Kastellaun und so weiter. Die Woche drauf haben wir ein Picknick als Gemeinde. Ihr könnt euch noch erinnern, als wir in Laubach waren. Und der Klaus Dieter kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Und er sagt, Winston, wie steht's mit dem Grundstück, mit das, was wir vorhaben? Und ich habe ihm gesagt, ja, wir sind noch immer am Gucken, es ist noch nichts geregelt. Und dann sagt er wirklich aus dem Nichts heraus, sagt er, Winston, wir sollen ein Grundstück von 3000 Quadratmeter holen. Und ich denke, warum sagt er das? Und ich frage ihn auch, warum sagst du das? Und dann sagt er, ja, das Grundstück von 3000 Quadratmeter, das ist, ich habe einfach so überlegt, erstens vernünftig, wenn wir ein Gebäude haben wollen, dann brauchen wir 2000 Quadratmeter ungefähr, weil das war das, was wir uns angedacht hatten. Aber wir brauchen auch Parkgelegenheit und deswegen 3000 Quadratmeter. So, das war seine eine Gedanke. Und er hat gesagt, und ich habe dafür gebetet und ich habe Gott gefragt nach einem Zeichen. Und er sagt, und er musste irgendwie Geld bekommen und dann würde er 200 Euro bekommen für irgendeine Aufgabe. Und er sagt, Herr, wenn es 300 ist, das ist für mich das Zeichen, dass ich mit Vincent reden soll, dass es ein Grundstück von 3000 sein soll. Und er kriegt das Geld und er kriegt 300 Euro. So kommt er zu mir und sagt, Winston, 3000 Quadratmeter. Interessant, dass zwei Wochen vorher der Bürgermeister uns ein Grundstück anbietet für 3000 Quadratmeter. So, ich habe diese Sache, habe ich es in dem Diakonenkreis habe ich das mitgenommen. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch gefragt, bete darüber. Lass uns weiter dafür beten. Ist das hier ein Wink Gottes? Ist das der Weg, den wir gehen sollen oder nicht? Okay, wir haben dafür gebetet. Es gab kein Nein, kein Ja. So, das ist so ein bisschen Stand der Dinge. Und meine Frage heute Morgen ist, wird es Zeit, ein Risiko einzugehen? Denn wenn Gott zu uns spricht, dann gibt er uns Hinweise. Und das weckt Hoffnung in unsere Herzen. Aber die Frage ist, sind wir bereit, von Hoffnung Schritte zu gehen in den Bereich des Glaubens? Und ich sage es ganz bewusst jetzt als Teil der Predigt hier heute Morgen, weil wir alle uns da Gedanken drüber machen sollen. Weil wir, wenn wir so ein Projekt angehen, und ich kann euch sagen, wenn wir so ein Projekt angehen, wir haben die Finanzen nicht dafür. Das Geld ist nicht da. So, da muss ein Wunder Gottes geschehen, wollen wir das tun. Wollen wir irgendwann ein Gebäude haben, wo 500 bis 1000 Leute sich, wie heißt das, wollen wir so ein Gebäude bauen? Wir reden jetzt nur von Grundstück kaufen. Das ist schon ein Betrag von um die 100.000 Euro. So, wir brauchen 100.000 Euro, um das zu tun. Und dann haben wir noch nichts gebaut. Dann müssen wir noch darauf bauen. So, wenn wir nach unserer menschlichen Situation schauen, ist das nicht möglich. Die Frage ist es Gott, der zu uns spricht? Und sollen wir hier einen Schritt gehen oder nicht? Ich möchte enden, ich habe eigentlich noch viele andere Sachen, aber ich möchte enden mit einem Beispiel, das auch letzte Woche, letztes Wochenende erwähnt worden ist. Der André Nickel, er hat gepredigt in Holland und er sprach über diese Bibelstelle von Jonathan und seine Waffenträger. Und das steht in 1. Samuel 14, 6 bis 15. Und ich werde es lesen. Und während ich es lese, werde ich einige Bemerkungen dazu machen. Es geht um die Situation ist folgendes. Jonathan und seine Waffenträger, die wollen angreifen, so die Philister, glaube ich, kommen sie entgegen und sie müssen sich entscheiden, was sie da tun. Und sie sollen ein Risiko eingehen. So, was tun sie? Sie bitten Gott um ein Zeichen und wenn das Zeichen sich erfüllt, dann gehen sie die, das Risiko ein. Und dann passiert auch etwas. Aber ich will euch zeigen, was letztendlich passiert. Okay, wir lesen zusammen. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug: Kommt, lasst uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Das hier ist Hoffnung. Der Jonathan sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn ich weiß, das ist die Hoffnung, worauf er das gegründet ist, der Herr wird etwas tun. Und der Herr kann viele gebrauchen oder der Herr kann wenige gebrauchen. Wir sind jetzt nur zu zweit. Wir haben eine Gruppe von 20.000 Philister, die auf uns warten. Aber der Herr kann es tun. Das ist die Hoffnung. So geht er weiter und er sagt, und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Und ich liebe diese Haltung der Waffenträger. Der Waffenträger, der vertraut Jonathan. So, wir sehen Treue und wir sehen Hingabe im Herzen vom Waffenträger. Er sagt, tue das, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Seht ihr diese Haltung der Waffenträger? Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, komm zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Jonathan tut jetzt etwas. Die Hoffnung hat er. Aber jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter? So sagt er, Herr, wir werden in der biblischen Kreise sagt man, ein Vlies legen. Wir werden ein Zeichen bitten. Wir werden fragen, Herr, zeige uns, wie es weitergeht. Und dann sagt er zu seinem Waffenträger, nachdem der Waffenträger gesagt hat, tu, was du willst, ich bin mit dir, wir gehen zusammen dadurch. Dann sagt er, wenn wir gehen und die sagen, stopp, geh nicht weiter, dann bleiben wir stehen. Und ich denke, dann sollen wir schnell Rückkehr machen und weglaufen, weil dann will Gott nicht, dass wir dahin gehen. Wenn sie aber zu uns sagen, und es war interessant, weil die Philister, die waren oben und sie waren unten, so auf dem Berg. Und wenn sie sagen, kommt zu uns herauf, kommt hier nach oben, wir werden euch zeigen, sozusagen, so kommt, das ist das Zeichen, dass Gott sie in unsere Hände geben wird. Okay? So, jetzt hat er ein Zeichen gefragt. Und beide zeigten sich bei dem Posten der Philister. So, jetzt zeigen sie sich. Da sprachen die Philister, seh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seine Waffenträger zu und sagten, komm zu uns herauf, so wollen wir es euch lehren. Das war das Zeichen, was sie gefragt haben. Und da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Glauben. So, es war Hoffnung im Anfang. Es hat eine Grundlage, das war, dass Gott kann's tun. Aber wird Gott es jetzt auch tun? Ist das? So fragt er ein Zeichen. Und nachdem er das Zeichen gefragt hat, sagt er, jetzt gehen wir. Weil jetzt wird er es auch tun. Und dann gehen sie und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihn tötete sie. Ihr müsst euch vorstellen, was für Kampf das war. Sie mussten den Berg aufsteigen, die Philister entgegen und sie mussten das mit Händen und Füßen tun und dann noch ein Schwert haben und trotzdem konnten sie sie noch quasi so, der Jonathan hat sie dann quasi erschlagen und der Waffenträger hinter ihm hat sie dann getötet. So, und das tun die, und während zwei Leute auf 20.000 Leute, stellt euch mal vor, und die gehen hin und die ersten 20 werden getötet. So, und sie fielen vor Jonathan zu Boden und ja, okay. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf eine halbe Fürchenlänge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Was passierte? Die fingen an, etwas Unmögliches zu tun. Gott hat sie berufen, um eine unmögliche Aufgabe zu tun. Vielleicht hat Gott dich berufen, um das Unmögliche zu tun, um deine Familie zum Glauben kommen zu lassen oder um irgendwie eine Heilung auszusprechen über ein anderes oder was auch immer, das Unmögliche. Aber nachdem sie von Gott gehört haben, gehen die und sie erschlagen 20. Das war das Mögliche, das sie tun konnten. Sie konnten keine 10.000 oder 20.000 erschlagen. Aber sie tun das, und was passiert? Ein Schrecken kommt, und nicht nur das, ein Erdbeben kommt. So, sie tun das, was sie tun können, und Gott stellt sich dazu. Gott stellt sich dazu, und die ganze Gruppe wird erschlagen. Ein Schrecken Gottes kommt und ein Erdbeben. Ich habe, als ich gestern, und es ging eigentlich um ein anderes Thema, aber als ich gestern gepredigt und gesprochen habe, habe ich gesagt, den Auftrag, den wir haben, um diese Welt für Jesus zu gewinnen, ist zu groß. Es ist unmöglich. Und manchmal denke ich, wenn wir die Art und Weise, wie Menschen zu Jesus finden in Deutschland, und dann reden wir noch nicht mal über Länder, wo die noch nicht erreicht sind mit dem Evangelium. Aber wir haben einen Auftrag, und der Auftrag ist einfach zu groß. Ich weiß nicht, wie wir das tun sollen. Aber darum geht es nicht. Es geht aber Gott kann es tun. Und wenn der Auftrag, die Gott uns gibt, oder die Aufgabe, die Gott uns gibt, zu groß ist, dass wir das in Eigenhandeln tun können, dann ist es gerade gut. Weil dann werden wir im Glauben es tun. Und dann werden wir sicher sein, dass wir nicht etwas Menschengemachtes tun, aber dass wir das tun, was Gott für uns vorhat. Wenn wir das Menschenmögliche tun, was Gott uns sagt zu tun, dann wird er sein Handeln tun, das, was nur er tun kann. Würden 20.000 erschlagen? Ja. War das Gott oder war das Jonathan? Es war beides. Gott hat Jonathan gebraucht, und er hat ein Risikoschritt eingegangen. Wenn wir weiterkommen wollen in unser Leben als Christ, sollen wir Risiko angehen. Wir sollen Schritte eingehen ins Ungewisse mit der Sicherheit, dass Gott da ist, um uns aufzufangen. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet für das, was ich gerade angesprochen habe, für unsere Räumlichkeiten oder Grundstück und so. Aber ich glaube fest, dass wir dort Schritte gehen sollen Und dass jeder in der Gemeinde sich auch die Frage stellen soll, was sagt Gott zu mir? Wie gehen wir weiter als Gemeinde? So in diesem Bereich, aber auch in diese anderen Bereiche. Amen. Ich sehe, dass jemand da etwas dazu sagen möchte. So, lass uns zusammen aufstehen und dann schließen wir ab und dann kannst du. Danke, Jesus, für deine Gnade, für deine Liebe, Herr. Herr Jesus, ich bitte in Jesu Namen, dass du uns zeigst, Vater, wie wir weitergehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herr, zeig uns in Jesu Namen. Amen.